Fit, satt, gesund. Dein Fitness-Podcast mit Jan Danowski und Janice Holz.
Zone 2 Training ist aktuell so einer der Lieblinge in der Fitnessbubble und wird in jedem zweiten Lauf- und Hyrox-Post erwähnt und gleichzeitig aber auch in Memes durch den Kakao gezogen. So ein bisschen nach dem Motto, wenn du beim Laufen von einer Schnecke überholt wirst, dann bist du in Zone 2. Und deshalb geht es heute darum, woher einmal diese Zone 2 kommt, woher diese Zone 2 Training allgemein kommt, was das überhaupt ist und auch was das für andere Zonen noch so gibt.
But wait, there is more. Ja. neben deinem viel zu hohen Puls im Zone 2 Training, wahrscheinlich nah an der 150er Grenze, befinden wir uns auch gerade, was das Thema Bewertungen bei Spotify für unseren kleinen süßen Podcast, den du dir hier gerade anhörst, angeht. Und dementsprechend wollten wir da auf der einen Seite einfach mal Danke sagen, dass du wahrscheinlich schon deine Bewertung hier bei Spotify für uns hinterlassen hast und dass du uns einfach so oft hörst, bewertest, kommentierst, teilst und uns dabei hilfst, einfach mehr Reichweite zu generieren, damit uns mehr und mehr Leute kennenlernen. Und wenn du dir jetzt denkst, aber warte mal, ich habe ja noch gar keine Bewertung hier hinterlassen, dann Auftrag erkannt.
Ist jetzt Zeit.
Drückst du auf Pause, Schätzelein, und machst da mal eben kurz so ein 5-Sterne-Moped rein. Von mir aus auch gerne mit einem adäquaten Kommentar, wie unfassbar gut meine Stimme jetzt hier mit dem Setup klingt. Und dann können wir auch schon weitermachen.
Übrigens haben wir vor kurzem auf unserer Seite fitnessbodychallenge.de einen Kalorienrechner installiert, der ziemlich neu ist. Und wenn du den noch nicht gesehen hast, dann schau dir den auf jeden Fall mal an. Der zeigt dir an, wie viel Fett du rein theoretisch in 9 Wochen verlieren könntest und wie hoch deine...
Unserer Challenge, unserem Coaching.
Genau, in 9 Wochen.
Sind deswegen 9 Wochen.
Genau, während unseres Ernährungscoachings verlieren.
Das ist einfach nicht randomisiert, die Zahl 9 Wochen.
Naja, prinzipiell also wäre das, wie viel in 9 Wochen möglich wäre.
Das wäre auch geil. Das wäre auch schön, wenn wir einen Kalorienrechner machen und der randomisiert aussieht. In 246 Wochen könntest du so und so viel Gewicht abgenommen haben.
Ja, mit so einem Regler, den man so hoch und runter regeln kann. 3 Tage, 568, 90 Monate.
Nee, der wirft einfach jedes Mal randomisiert eine andere Tages- oder Wochenzahl raus.
Ja, oder so. Also hier geht es jetzt tatsächlich um 9 Wochen. Und das hat auch den Grund, den Jan gerade genannt hat, einfach ist unser Ernährungscoaching, geht 9 Wochen. Aber du kannst dir da angucken, was da rein theoretisch möglich wäre und wie hoch so deine Kalorien dafür sein müssten. Klick da mal drauf, schau dir das mal an. Am 7. September starten wir wieder mit unserem Ernährungscoaching in der Gruppe und da könntest du dabei sein. Dann kriegst du uns mal ganz persönlich an die Strippe oder ans Mikro und wir können gemeinsam schauen, wie du es am besten schaffst, Körperfett zu verlieren, Muskulatur aufzubauen und vor allem, und das ist mit eigentlich das Wichtigste, ein gutes Ernährungssystem zu etablieren, was du im besten Fall für den Rest deines Lebens weiter essen kannst. Locker, gut vereinbar mit deinem Alltag und wo du nicht verzichten musst oder hungern oder sonst was, was keinen Spaß macht.
Ja. Und ich hatte jetzt gestern tatsächlich eine Story bei Instagram gemacht und bin da in eine Konversation gekommen und da hat jemand mit dem Tracking angefangen, inspiriert von einem Resultat, was wir produziert haben. Da habe ich natürlich gefragt, was war so der Aha-Moment, dass es klappt, beziehungsweise was war halt nötig, damit es klappt. Und dass auf der einen Seite man diese Person echt überrascht war, wie ranzig schnell sich Kalorien ansammeln, wenn man nicht drauf achtet. Und dass es dann halt auch nicht verwunderlich ist, warum man sich möglicherweise in die Richtung entwickelt hat, wo man denn jetzt gerade ist. Und dann aber, als man das Tracking dann begonnen hat und da so ein bisschen Zeit dann ins Land gegangen ist und man da fleißig weiter seine Sachen getrackt hat und das dementsprechend versucht hat, adäquat umzusetzen, war dann halt die relativ vermeintlich zügig schrumpfende Zahl halt auf der Waage. Und dass man da halt dann dementsprechend relativ vermeintlich, wenn man sich da eingegroovt hat, coole Ergebnisse sehen kann. Und das ist dann auch der Grund, warum wir da mit dem Tracking halt arbeiten bei uns im Coaching. Aber dafür braucht man A, erstmal adäquat ausgerechnete Werte, die nicht wieder irgendein Himmelfahrtskommando bedeuten. Und dann aber B, und das ist eigentlich der Schlüssel dabei, die Motivation, Unterstützung und die Frage-Antwort-Möglichkeit, die wir halt hier im Coaching bieten.
Genau.
Weil, mal ganz ehrlich, das Grundthema, du musst weniger essen und so weiter und so fort, sollte klar sein. Du kannst dir super einfach irgendwelche Pläne googeln. Du kannst dir vermeintlich mit unserem Tool auch die Kalorien ausrechnen. Aber wenn du da halt nicht in die Umsetzung kommst, wenn du da dann plötzlich vor einem Problem stehst und nicht weißt, wie du es gelöst bekommst, das ist im Endeffekt das, was das Coaching ausmacht und das ist dann im Endeffekt auch, was den Erfolg ausmacht, den eigentlich so gut wie alle Teilnehmer bei uns, wenn sie es denn durchgezogen haben, auf jeden Fall mitgenommen haben. Klar, nicht alle schaffen das, weil das Leben ihnen vielleicht zu doll dazwischen gegrätscht hat oder sie einfach gemerkt haben, dass ja, vielleicht das doch alles ein bisschen viel war, neben Kind, Hausbau, Führerscheinprüfung und den Rekordsommer, dass es einfach nicht schaffbar war oder machbar war, da dann auch noch hundertprozentig die Kalorien zu tracken. Aber gut, alle anderen kriegen es wunderbar hin und dafür brauchst du das Coaching und deswegen mach das mal mit, das ist so eine geile Sache.
Worum es jetzt heute hier bei uns in der Folge geht, ist das Thema
extrem langsames Laufen.
Zone 2, genau. gerade, da ist man so, also ich habe mich gefragt, woher kam das auf einmal? Das ist ja jetzt seit ein paar Monaten, vielleicht ein Jahr, keine Ahnung, habe ich das auf einmal überall gelesen und bisher ist da noch nie so viel drüber gesprochen worden. Und vor allem kommt das so ein bisschen aus diesem...
Zumindest finde ich, sorry, kurzer Einschnitt, zumindest nicht in dem Kontext.
Ja gut, du im Sportstudium wirst das mit Sicherheit schon mal gehört haben, ne?
Ja, nee, aber pass auf. Also warum ich meine Kontext ist, dass das im Fitnessbereich plötzlich ein Thema ist. Dass das im Laufen, im Ausdauersport, keine Ahnung, Rudern und so weiter und so fort. Da, wo man halt häufiger denn doch auch mal ganz bewusst in Impulsbereichen und sowas trainiert hat, dass das da häufiger schon mal ein Thema war. Okay und geschenkt, aber dass das halt besonders in dieser Fitness-Hybrid-Bubble so ein Thema ist, das ist vermeintlich, würde ich sagen, neu.
Okay.
Oder? Meinst du nicht?
Boah, weiß nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie vorher großartig jetzt so viel von Zone 2 gehört oder dass man sich da drin befinden muss oder welche andere Zonen. Also klar, man weiß, dass es verschiedene Level von Anstrengungen gibt, aber dass es jetzt so konkret ist nach dem Motto, sei mal eine Weile in Zone 2 und das bringt dir mehr, weil das oder ich bin in Zone 2 gelaufen und bin jetzt total langsam oder keine Ahnung was. Da muss ich sagen, da habe ich schon einen Anstieg gemerkt, also vor allem jetzt auf Instagram, weil auf einmal ich das so oft gelesen habe.
Ja, ich muss schon wieder lachen, weil ich schon wieder 14 verschiedene Reels im Kopf habe zu diesem Zone 2-Thema. Aber dazu gleich mehr. Ja, also ich glaube, dass das halt vermehrt auch einfach durch diesen ganzen Hybrid-Hyrox-Boom halt einfach irgendwo mit aufgekommen ist.
Ja, gut
ist.
Möglich.
Ja, also nochmal das volle Bild für alle noch nicht influenzten Leute. Hyrox ist jetzt so ein Fitness-Race-Format, was immer der gleiche Ablauf ist und kombiniert also funktionelle Bewegung mit einem Kilometer Laufen. Das heißt also, du hast 8 Stationen, dazwischen ist 1 Kilometer Laufen und da das immer der gleiche Ablauf ist, melden sich da immer mehr Leute an, wie bei so einem Volkslauf. Und das ist irgendwie geiles Marketing und irgendwie mehr und mehr Leute machen das. Und viele haben dann auch einfach gemerkt, ey, ja, okay, ein bisschen so im Gym rumpumpen ist schon ganz cool, aber nach 2 Kilometern geht mir komplett die Puste aus. Und da haben die sich dann angefangen, so ein bisschen mehr auch in dieses Ausdauerthema reinzufuchsen. Und da sind sie vielleicht drüber gestolpert, dass wenn man schneller laufen möchte, dass man vielleicht auch so ein gewisses Fundament irgendwie braucht. Und ja, und dass man vielleicht ohne, ich sag mal, dieses besagte Fundament, also irgendwo vielleicht in einem erweiterten Rahmen dann gedacht, diese Zone 2, vielleicht in späteren Runden das Nachsehen hat.
Aber auch Longevity ist ja auch ein Thema, was immer größer wird, also das Thema Langlebigkeit. Und da gibt es ein paar ganz bekannte Koryphäen, die da forschen und immer verschiedenste Sachen ausprobieren. Und die haben Zone 2 so ein bisschen als das Elixier für gesunde Zellen identifiziert. Also dass das halt vermehrt und stärkt die Mitochondrien stärkt, also die Kraftwerke unserer Zellen. Und je mehr Mitochondrien. Mit je mehr Mitochondrien wir haben, desto bessere Fettverbrennung haben wir eigentlich. Mehr Energie haben wir im Alltag und desto besser sind wir auch geschützt vor sowas wie Stoffwechselerkrankungen.
Das ist auch so ein Thema, Thema Ernährung. Da hast du auch Einfluss ein bisschen mit auf die Mitochondrien und die Gesundheit davon. Das heißt also, das spielt alles wieder so in diesem riesigen Gefüge an Zahnrädern ineinander. Ich finde es nur geil, dass du Herrn Attia erwähnt hast, aber den Inigo nicht. Vor allem, weil du wahrscheinlich keinen Bock hattest, den Klammertext dazwischen auszusprechen, hä? Ja, ja, ja.
Der Inigo San Milan ist nämlich Trainer von einem Radprofi. Und der Radprofi,
ja, und wie heißt der?
Da muss ich jetzt leider sagen, ich weiß es nicht.
Okay, Tadej Pogacar.
Heißt er wirklich so? Ah ja, guck mal.
Ich habe alle drei Staffeln von der Tour de France auf Netflix geguckt.
Ah ja,
geguckt.
Okay, dann bist du dein
und
Thema.
Und versuche jetzt so, wie das da in der Doku gesagt wurde, auch auszusprechen.
Okay, na gut.
Übrigens, Serienempfehlung. Es gibt bestimmt noch andere Streamingportale. Aber bei Netflix gibt es halt die Tour de France Doku. Und ich bin da wirklich sportmäßig gar nicht interessiert. Aber diese Doku, mega geil.
Cool.
Ja, auch Tour de France habe ich mir immer gedacht, Fahrradfahren, ehrlich mal. Und dann hast du da reingeguckt und du siehst immer nur Leute Fahrradfahren. Ich habe es nie verstanden. Sacklangweilig. Ich meine, unwahrscheinlich, wirklich kranke körperliche und mentale Leistung, die die abrufen müssen.
Ja.
Aber wenn man diese Doku sich mal angeguckt hat, mindblowing, wirklich,
ja, cool.
Alles davon.
Schau ich mal rein.
Was die leisten. Da, wie krass das ein Teamsport ist, hätte ich auch nicht gedacht. Die, meine, die sagen ja immer, das ist das Telekom-Team, aber was das überhaupt alles ausmacht und so weiter und so fort, kompletto irre. Und also wirklich, wie viel Taktik dabei ist, was die da machen, wie die fahren, mit was für Geschwindigkeiten die woher fahren, wie fragil dieses ganze System eigentlich ist, also die Person auf dem Rad. Die ballern damit, weil sie nicht gefühlten 120 km/h eine Bergetappe runter.
Wahnsinn.
Und dann, die haben ja nichts an im Prinzip. Ja. Die sind ja null geschützt. Und dann die Stürze zu sehen und oh meine Fresse. Kopfsteinpflaster-Etappen mit einem Rennrad. Komplett bescheuert.
Wahnsinn.
Und es ist halt einfach ultra geil zusammengeschnitten. Und für mich halt umso spannender, weil ich mich da nicht mit beschäftigt habe, nicht wusste, wie es ausgeht. Also ich wusste halt nicht, wer halt am Ende gewinnt und so. Und deswegen wirklich, wer da bisher noch nichts geguckt hat, Riesenserienempfehlung, kann man sich richtig, richtig gut reinzimmern. Es sind, glaube ich, wie gesagt, drei Staffeln online, also dementsprechend drei Saisons und wirklich doll mitgefiebert. Also das hätte ich,
mega cool,
habe ich so selten erlebt von einer Doku, von einer Sportdoku und überhaupt Sport.
Ja, krass.
Ja.
Cool. Und
so,
damit.
Herr Pogacar.
Genau.
Fährt halt viel Fahrrad.
Ja. Und hat damit.
Und braucht halt da verschiedene Trainingszonen. So, jetzt aber, Janice.
Ja. Und da ist zum Beispiel dann halt die Zone 2 einfach extrem rausgekommen. Und zwar ist es im Prinzip die Grundlagenausdauerzone. Also das Tempo, bei dem du dich halt einfach noch relativ leicht mit jemandem unterhalten kannst, ohne dass du die ganze Zeit nach Luft schnappen musst, weil du einfach, ja, außer Puste bist. Und diese Zone 2 und die Geschwindigkeit fühlt sich fast schon unangenehm langsam an. Wer also versucht, irgendwie mit der Uhr das zu kontrollieren, um zu gucken, dass man in Zone 2 bleibt, wird halt merken, dass viele Läufer am Anfang vielleicht sogar so ein paar Gehpausen einlegen müssen, damit sie überhaupt in dieser Zone bleiben. Und daher kommen halt auch diese ganzen Witze nach dem Motto, ich weiß, ich bin Zone 2, wenn mich eine Schnecke überholt.
Ja, oder halt, ich hatte da jetzt die Reels, die ich im Kopf hatte, war das eine, so eine Oma mit einem Rollator läuft an dem vorbei. Oder das andere nach dem Motto, mein absoluter Zone 2 Lauftipp, hab auf jeden Fall einen Trinkrucksack an und noch so weitere Specs, dass die Leute glauben, ich laufe einen Ultramarathon, dass ich nicht einfach nur langsam laufe.
Das fand ich gut. Ja, man fühlt sich so ein bisschen, als würde man sich nicht wirklich anstrengen.
Ja, ja. Aber das Konzept, also man muss halt verstehen, was das ist, was das macht und wofür man das halt macht. Und es gibt ja, sag ich mal, so verschiedene Typen, die sich halt in verschiedenen Sportarten wohlfühlen und diejenigen, die sich halt gerade bei uns in der Bubble halt viel bewegen, Thema Crossfit, also High-Intensity-Krams und sowas, die checken es einfach oft nicht.
Ja.
Und deswegen machen die das auch oft nicht. Weil die halt einfach Bock haben zu ballern und halt nicht verstehen, dass es halt nicht Sinn ergibt, sich immer komplett in den tiefroten Bereich zu geben. Ne? Und das hat, wie gesagt, diese Zone 2-Ding hat halt verschiedene Aspekte. Der eine davon ist halt einfach, dass es halt darum geht, mit einer anderen oder mit Fett im Prinzip als primärer Energiequelle zu arbeiten. Das heißt also, es geht um die Art und Weise des Stoffwechsels, in dem Fall ist es der aerobe Bereich. Mhm. Und dementsprechend, ne, wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, Energie bereitgestellt zu bekommen und dieser aerobe Stoffwechsel ist halt dementsprechend einer davon, wo halt dementsprechend primär Fett als Energiequelle verwendet wird. Außerdem ist dann das Laktat-Thema noch interessant. Das bedeutet also in diesem Falle, dass der Laktatwert im Blut einigermaßen niedrig bleibt. Das heißt also, dass halt der Aufbau immer noch unter dem Abbau liegt, dass also kein Übersäuern passiert und das Brennen nicht entsteht. Das ist das Gefühl, wenn der Muskel halt quasi so ein bisschen anfängt, dicht zu machen und höllisch zu brennen. Und das passiert halt dementsprechend, wenn halt zu viel Laktat einfach im Körper zirkuliert, was halt nicht schnell genug abgebaut werden kann.
Ja, und wenn man halt in Zone 2 ist, dann bleibt der Wert stabil niedrig und ja, gefühlt könntest du ewig so weiterlaufen. Und das ist auch der große positive Effekt von Zone 2 Training. Wenn du nämlich zu viel Laktat im Blut hast, dann blockiert es eben die Fettverbrennung. Und ein niedriger Laktatwert ist also die Voraussetzung dafür, dass dein Körper lernt, Fett als primäre Energiequelle zu nutzen. Das fand ich ganz spannend als Erklärung einfach nochmal.
Da muss man so ein bisschen ins Wording nochmal eingreifen, finde ich. Man muss halt so ein bisschen verstehen, Fettverbrennung ungleich Körperfettverbrennung per se, ne? Sondern es geht halt darum, dass das Blut ja oder das Fett ja auch im Blut rumzirkuliert und dass das dann unter anderem dann mitverwendet wird. Ne? Also das ist halt immer ein bisschen schwierig von der Formulierung irgendwo. Ja.
Okay. Jetzt haben wir viel von Zone 2 gesprochen. Jetzt gibt es auch noch andere Zonen. Einmal, dass wir die kurz auch abdecken. Was für andere Zonen gibt es noch? Es gibt insgesamt 5 Zonen. Und gerade damit man Zone 2 versteht und das richtig einordnen kann, ist es ja schon sinnvoll, dass man auch weiß, was sind die anderen Zonen und wie fühlt sich was an. Und man orientiert sich da so ein bisschen an der maximalen Herzfrequenz. Und jetzt gibt es Zone 1, die ist halt von der Intensität sehr leicht, also 50-60% von der Herzfrequenz. Fühlt sich so ein bisschen an wie spazieren gehen. Von der maximalen Herzfrequenz, genau. Die fühlt sich an wie spazieren gehen, wie ein lockeres Warm-up. Und die Hauptenergiequelle ist hierbei Fett. Zone 2 ist das, worüber wir gerade gesprochen haben. Leichte Intensität, 60-70% von der maximalen Herzfrequenz, ist dann Dauerlauftempo. Also lockeres Quatschen ist dann noch völlig möglich. Auch hier ist die Hauptenergiequelle Fett und das ist tatsächlich die Zone, die maximal effizient ist. Dann kommt Zone 3. Die Intensität ist moderat, 70-80% von der maximalen Herzfrequenz. Da ist schon eine spürbare Anstrengung und die Sätze werden einfach kürzer, also die Sätze, die man sprechen kann. Da schaltet der Körper auf eine Mischung aus Fettverbrennung und Kohlenhydratverbrennung. Das heißt, hier sind wir nicht mehr bei der in erster Linie Fettverbrennung. In Zone 4 ist die Intensität hart, also 80-90% von der maximalen Herzfrequenz. Hier haben wir schon so dieses Brenngefühl. Also wir sind im Schwellentraining und hier schaltet der Körper auch tatsächlich nur noch auf Kohlenhydratverbrennung um. Die letzte Zone. Ja,
und da sind wir dann auch langsam in so einem Bereich, wo für all die Leute, die das irgendwie tracken, viele auch irgendwo, je nach Trainingsart, auch echt ein Problem haben, teilweise hinzukommen, weil sie sich gar nicht so dolle und so lange pushen können, als dass das Gerät langfristig oder wirklich signifikant halt irgendwo trackt, ne? Weil wenn wir jetzt da bei 80-90% der Herzfrequenz sind, okay, ist nur die eine Geschichte, aber wenn wir dann in die letzte Zone, also Zone 5, kommen mit 90-100% von der maximalen Herzfrequenz, also All-Out-Sprint, Schnappatmung, du kriegst gar nichts mehr koordiniert, da muss man sich auch echt hinprügeln. Ja. Und dann vermeintlich immer wieder auch hinprügeln, dass man da auch wirklich Zeit sammelt. Bei der Energiebereitstellung sind wir dann da auch schon ein bisschen zu einem anaeroben Bereich, haben wir noch so ein bisschen Kohlenhydrate, ansonsten ist es dieser Phosphat-Kreatin-Weg, der da die Energie bereitstellt. Das sind halt so für diese kurzen Sprints dann halt so das Thema. Wir hatten das ja gerade schon mal eben kurz gesagt, ne? Also grundsätzlich halt, wer Fett verlieren will, kann also dementsprechend auch entspannt in Zone 1 bis 3 bleiben und muss sich nicht maximal aus dem Leben ballern. Aber wenn man sich halt nochmal die Studien anguckt und so weiter und so fort, stimmt es, wie gesagt, dass halt der prozentuale Anteil in Zone 2 mit der Fettverbrennung am höchsten ist. Dein Körper deckt halt hier ca. 70-80% des Energiebedarfs halt eben, wie gesagt, vom Fett halt irgendwo ab und der Rest kommt so ein bisschen aus den Kohlenhydraten. Wenn wir halt, wie gesagt, Vollgas unterwegs sind, also hier nur 4-5, ist es dann umgekehrt. Aber am Ende des Tages zählt halt für den Fettverlust immer noch die Gesamtkalorienbilanz. Und das ist dann halt ein Thema. Das andere Thema ist dann auch so ein bisschen die Dauer. Ne, das heißt also, man muss halt da, und da kommen wir gleich dann so ein bisschen dahin, wenn wir uns die verschiedenen Szenarien angucken, immer so ein bisschen gegenrechnen, verbrenne ich denn dann wirklich mehr, wenn ich mich halt in so einem 2 aufhalte, als wenn ich mich da in so eine 4-5 aufhalte.
Ja, weil im Schlaf verbrennen wir übrigens auch 100% Fett, aber das heißt ja leider nicht, dass wir jetzt einfach mehr schlafen müssen und dann mehr abnehmen.
Ja, vielleicht schon. Ne? Das würde dem einen oder anderen vielleicht ganz gut tun, weil A, er isst nicht. B, das Hormonsystem reguliert sich dahin, dass wir halt Leptin und Ghrelin so einstellen, dass wir nicht ganz so viel Hunger haben und dass wir das Sättigungsgefühl auch wirklich erkennen und all das früher dementsprechend vom System halt irgendwo wahrgenommen wird. Aber ja, gebt ihr da natürlich recht.
Deswegen stellen wir uns mal Folgendes vor. Szenario A. Du bist so 60 Minuten in so entspanntem Zone-2-Training. Du verbrennst insgesamt 400 Kalorien. Und weil du so schön entspannt warst beim Training und wirklich in Zone 2 warst, kamen 70% deiner Energiebereitstellung aus Fett. Heißt, du hast ungefähr 280 Fettkalorien verbrannt. Szenario B ist, du machst 30 Minuten knackiges High-Intensity-High-Rocks-Training CrossFit, Zone 4 bis 5. Du ballerst in der Hälfte der Zeit einfach mal 500 Kalorien weg. Weil das so intensiv war, kamen jetzt nur 40% aus dem Fett. Das Ergebnis, du hast 200 Fettkalorien verbrannt. Also Zone 2 verbrennt in dem Beispiel zwar absolut gesehen mehr Fett direkt im Training, aber du musst halt auch einfach doppelt so lange trainieren.
Ja, das heißt also, es ist jetzt nicht die magische Abkürzung zum Sixpack, nur weil es auch nicht so anstrengend ist, das wäre auch zu schön gewesen. Ne? Aber Zone 2 hat halt andere Vorteile noch für allgemein die Leute, die Fitness verbessern wollen, aber auch für die, die abnehmen wollen. Das eine ist, dieser Nachbrennhunger bleibt so ein bisschen aus. Das heißt also, kennst du vielleicht nach so einem super harten HIIT-Training, also einem hochintensiven Training, vermeintlich mit Intervallen bestückt, schüttet der Körper halt massiv das Hungerhormon aus, nach dem Motto, ich habe die Welt gerettet, ich brauche jetzt eine Pizza. nach einem Zone-2-Lauf ist der Blutzucker da vermeintlich stabil und Heißhungerattacken bleiben aus. Ich muss jetzt gerade dran denken. Ich habe in der Uni mich auf einen Marathon vorbereitet und war da dementsprechend oft laufen. Ich habe da zwar einen Pulskurs umgehabt, aber ich habe das nicht so wirklich beachtet. Ich wollte es einfach nur erfassen. Und ich muss gerade dran denken, wie unendlich oft ich einfach nach dem Laufen erstmal Kühlschrank-Tapas gemacht habe, weil ich so scheiße Hunger hatte. Basierend auf der letzten Herzfrequenzbeurteilung nach dem Laufen, würde ich sagen, ich war auch durchgehend in Zone 4 und 5.
Ja, das hat dann da nicht so gut geklappt.
Ja, Wings for Life Lauf 2025 lässt grüßen. Ich glaube, 90 Minuten Laufzeit, 80 Minuten davon in Zone 1, 2, 3 und den Rest in Zone 5.
Ups, hat umgestellt. Schlecht.
Ja.
Ein anderer großer Teil ist die geringe Verletzungsgefahr und die Kontinuität. Wer vielleicht auch stark übergewichtig ist oder lange nichts getan hat, der killt sich einfach mit Zone 5 Training die Gelenke und wahrscheinlich auch die Motivation. In Zone 2 kann man ziemlich verletzungsfrei Woche für Woche erstmal ganz konstant anfangen, aufbauen, weil im Endeffekt ist es halt so, wenn du kontinuierlich irgendwo beibleibst, dann schlägt das einfach Intensität, vor allem wenn es jetzt ums Thema Abnehmen geht. Derjenige, der einfach längeren Atem hat, wird schneller ans Ziel wahrscheinlich kommen oder wird überhaupt ans Ziel kommen, als jemand, der immer doll ballert und dann aber auch schnell wieder aufhört.
Ja. Die Punkte, die ich eigentlich noch viel spannender finde bei dem Thema, sind zum einen die metabolische Flexibilität. Was ich subjektiv wahrgenommen vielen unterstellen würde, dass das ein bisschen fehlt. Das heißt, metabolische Flexibilität bedeutet also, dass du deinem Körper einfach erstmal überhaupt wieder beibringst, auf die verschiedenen Energiebereitstellungssysteme zugreifen zu können und dementsprechend, dass der Körper es überhaupt hinbekommt, checkt und dementsprechend auch leisten kann, auf alle Energielieferanten zugreifen zu können, also dementsprechend auch Fett zu Rate zu ziehen und dieses dann dementsprechend effizient zu verarbeiten. Leute, die halt einfach sich schlecht ernähren oder gestresst sind oder halt einfach permanent auch einfach am Essen sind, vor allem dann halt sehr kohlenhydratlastig essen, verlernen das halt einfach metabolisch komplett an die Fettreserven da irgendwo zu gehen. Und da kann Zone 2 halt unter anderem so ein bisschen helfen, das Ganze zu reparieren. Reparieren ist dann dementsprechend auch der zweite Stichpunkt dabei. Man kann das vielleicht sogar so ein kleines bisschen als aktive Regeneration sehen. Und das ist das, was ich halt super spannend finde und wo das auch im Endeffekt so ein bisschen herrührt und das vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen missverstanden wird. Warum zum Beispiel Profisportler, sage ich jetzt einfach mal übergeordnet, mehr und mehr Zone 2 Training in ihr Training einbauen. Das liegt halt daran, dass du dich halt einfach nicht jeden Tag killen kannst. Ja. Ne, je nachdem, was für eine Sportart du halt machst, kannst du halt nicht immer in den roten Bereich gehen. Das Problem ist aber, du musst halt gucken, dass du dich halt dementsprechend zwischen den Einheiten A bestmöglich regenerierst. Und da brauchst du natürlich klar Schlaf, Erholung, gute Ernährung, aber auch weiter bewegen im Endeffekt oder mehr Bewegung da im System, damit halt im Endeffekt diese ganzen Stoffwechselabfallprodukte und sowas, die im Endeffekt dann die Regeneration auch wieder behindern, dann abgespült werden und dann wieder die Gewebe sich wieder mit neuen Nährstoffen versorgen können. Dann die Gewebe dann aber auch sich wieder lockern können und so. Da gehört das dann dementsprechend mit dazu, wenn wir uns halt zum Beispiel locker 45 Minuten in Zone 2 aufs Fahrrad setzen oder sowas. Wenn du jetzt halt Profisportler bist und du versuchst halt da das Maximum rauszuholen, kannst du halt nicht mehr harte Einheiten kloppen. Du musst aber mehr Volumen machen und da hilft halt dann Zone 2, weil das halt eben das System nicht so sehr in den Mangel nimmt. Das heißt also, dein Herz schlägt halt klar mehr als im Ruhezustand, pumpt aber ohne großen Druck da irgendwie das Blut da durchs System. Das heißt also, deine Muskeln werden massiv mit frischem Sauerstoff und nährstoffreichem Blut wieder durchspült und gleichzeitig wird halt, wie gesagt, der ganze Müll vom Vortag oder vorherigen Training halt abtransportiert. Das heißt also, schwere Kniebeugen, harte Sprints oder sowas belasten nicht nur halt die Muskeln, sondern grillen natürlich auch dein Nervensystem. Du kannst das eine so ein bisschen ausspülen, aber du kannst da jetzt nicht noch eine weitere harte, intensive Cardio-Einheit halt draufsetzen, weil du halt dann einfach irgendwann unter chronischer Erschöpfung und schlechtem Schlaf halt einfach leiden wirst. Und dementsprechend kannst du dann halt mit dieser lockeren Einheit sozusagen mehr Volumen sammeln, mehr Kalorien quasi dann auch verbrennen, wenn das irgendwie ein Thema ist. Und natürlich was für deine Ausdauerleistung irgendwo tun, ohne dass du dich so komplett wieder zerfledderst. Und das ist halt was, wo das dann halt dann auch so ein bisschen herrührt, nach dem Motto, ja, du musst mehr Zone 2 machen. Aber wenn du jetzt als Beispiel nur dreimal die Woche die Möglichkeit hast zu trainieren, bitte nicht. Das ist Zeitverschwendung. Meine Meinung, das ist Zeitverschwendung. Wenn du dreimal nur die Woche Training hast, es gibt 7 Tage die Woche, da zerleg dich so doll du nur kannst und recover so hart, wie du nur Möglichkeiten hast dazwischen. Mhm. Um halt den maximalen Effekt da irgendwo rauszuziehen. Wenn du jetzt 6-7 Trainings die Woche machst, 6-7 Tage die Woche vielleicht sogar Training machst und vielleicht teilweise sogar 2 Einheiten am Tag machen kannst, willst du, da musst, ja sicher ey, da musst du das halt periodisch angehen, da musst du das halt undulieren, wellenförmig, also über die Woche hinweg machen und dann musst du auch gucken, dass du halt mit diesem Kardiokrams da versuchst, dein System auch wieder weiter in die Gänge zu bringen oder zu halten. Aber wenn du jetzt da nur dreimal unterwegs bist und willst du das Maximum da rausholen, Krafttraining und Sprints. Und da würde ich halt sagen, das, was du gerade sagtest, so von wegen geringeres Verletzungsrisiko, Kontinuität und sowas, ich würde da auch immer nochmal sagen, kommt halt drauf an, wie du es machst. Ne? Weil ich sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel dich aufs Assault-Bike setzt, das ist technisch anspruchslos. Da kannst du dich voll ausknippen mit Sprints. Du kannst dich auf ein C2-Bike setzen, da kannst du auch nichts kaputt machen. Ja. Rudergerät, schon ein bisschen anders. Ski, ja, da kannst du eher das Ski-Ergometer kaputt machen. Wir denken daran nochmal an all die das hören. Und vor allem, wenn du Kunde bei CrossFit mit Schmackes bist. Diese schwarzen Relingen sind keine scheiß Führungsschienen für die Griffe. Ich mache euch da nochmal ein Tutorial zu.
Aber gerade wenn es ums Laufen geht, ne? Weil gerade beim
Laufen, ums Laufen ist es geht, ein genau. Thema. Ja, weil du halt, je nachdem, wie schwer du halt bist, also allgemein, du hast halt einfach durch diese Flugphase und dementsprechend das Landen, hast du einfach ein Mehrfaches deines Körpergewichts durch den Impact, durch deinen ganzen Unterkörperapparat da einfach am Scheppern. Und wenn du halt einfach sehr viel auf den Rippen hast, dann dementsprechend umso mehr. Ja. Und wenn deine Gelenke das einfach nicht abkönnen, ist das einfach eine extrem hohe Belastung. Das hat de facto quasi ein High-Impact-Sportart dann für dich. Aber wenn du jetzt zum Beispiel halt eins der vorher genannten Ergometer nutzt, dann sieht das nochmal so ein bisschen anders aus. Das heißt also, Kontext ist da irgendwo interessant. Ja, voll. Ne? So, langer Monolog und kleiner Rant. Jetzt bist du ja dran.
Es kann aber auch einfach ein Fundament sein, gerade für diejenigen, die halt einfach viel trainieren, die jetzt aber sagen, irgendwie, ich will gar nicht lange und langsam laufen, ich will schnell sein. Hier kommt jetzt so ein bisschen der sportwissenschaftliche Teil nochmal ins Spiel. Stell dir deine sportliche Leistungsfähigkeit wie eine Pyramide vor. Die Spitze der Pyramide ist so deine absolute Höchstleistung, deine Sprintstärke, deine maximale Kraft, das All-Out in Zone 5. Die Basis, also unten, das Fundament der Pyramide, ist deine aerobe Kapazität, deine Zone 2. Und viele trainieren nach der umgekehrten Pyramide. Die machen halt nur High-Intensity, CrossFit, Hyrox-Intervalle und ballern sich einfach jedes Mal in Zone 4 und 5 und versuchen, diese riesige spitze Pyramide auf einem winzigen Fundament zu bauen. Was passiert da im schlimmsten Fall? Das Ding stürzt halt irgendwann ein, man stagniert, man verletzt sich oder man brennt halt einfach aus. Und das ist jetzt das, was du gerade gesagt hast. Wenn man nur wenige Einheiten hat, dann soll man sich nur da befinden. Wenn man viele Einheiten hat, soll man da so ein bisschen splitten. Auch da würde ich sagen, es kommt darauf an, wenn dich diese drei Einheiten halt auch schon eigentlich irgendwie ein bisschen überfordern und du merkst, du bist halt dauerhaft fertig, dauerhaft müde und kannst nicht regenerieren, dann macht es nicht.
Wir sind da wieder halt mal in diesem guten alten, es kommt darauf an, Land. Ne? Also es kommt auf dein Ziel an. Wenn du jetzt sagst, ey, ich will halt für XYZ trainieren, ist das halt nochmal anders, wie das soll nackt besser aussehen. Es kommt halt darauf an, was du sonst noch an Stressoren hast. Es kommt halt also auf deine komplette Stresslast sozusagen halt irgendwo an. Weil hochintensive Einheiten, wenn dein System sowieso schon so am Zittern und am Überkochen ist, dann ist das einfach zu doll. Mhm, genau. Und so weiter. Das muss man halt alles irgendwie nochmal kontextbasiert irgendwo sehen. Grundsätzlich aber, ich sag mal, wenn allgemeine Fitness dein Ziel ist und du auch nichts dagegen hast, wenn das nackt so ein bisschen besser aussieht und sowas, ist so ein breites Fundament schon eine echt gute Sache. Ja. Denn halt je breiter diese Zone-2-Basis ist, desto höher rutscht im Endeffekt der Punkt, an dem dein Körper überhaupt erst in diesen stressigen, laktatproduzierenden Bereich im Endeffekt irgendwo umschalten muss. Das heißt also, du kannst also plötzlich in einem Tempo laufen, das früher vielleicht Zone 4 war, während dein Herz und deine Muskeln heute das eher so als Zone 3 irgendwo empfinden.
Gerade bei Hyrux ist es ja so, du läufst immer einen Kilometer, machst dann irgendwie Schlittenschieben, bist also dann in Zone 5, der Puls explodiert und danach musst du sofort wieder einen Kilometer laufen. Wenn du ein gutes, breites Zone-2-Fundament hast, dann fällt dein Puls in dem Moment in den ersten 200 Metern im besten Fall beim Laufen wieder ab. Wer das Fundament hat, da läuft das gut. Wer das Fundament nicht hat, dessen Puls bleibt einfach oben. Und wahrscheinlich wird dir das irgendwann zum Verhängnis auf den letzten Kilometern, weil irgendwann kannst du halt einfach nicht mehr.
Ja, es geht also quasi auch um die Recovery zwischen den Intervallen. Mhm. Ne? Ob das jetzt Hyrox ist, CrossFit oder irgendwas. Wenn du da halt einfach eine bessere Fähigkeit hast, dich schneller runter zu regulieren und besser zu erholen, wirst du einfach besser performen können. Das Problem und warum auch alle meckern oder sich hier, wenn ich das hier einprogrammiere, dann einfach nicht zum Training kommen und dann auf der anderen Seite irgendwie im Freizeitbereich lieber joggen gehen, anstatt das hier im geführten Bereich, egal, Jan, dann lieber selber machen, wollte ich noch sagen, ist halt, das ist im Verhältnis zu vielen anderen Sachen nicht ganz so lustig, interessant, doll, subjektiv wahrgenommen effektiv und es ist halt einfach scheiße zeitaufwendig. Ne? Das heißt, um diese zellulären Anpassungen irgendwo zu triggern, muss die Einheit halt mal locker 45 bis 90 Minuten oder was gehen. So, und wenn du jetzt aber nur dreimal die Woche 30 Minuten hast, wie ich gerade schon gesagt habe, dann ist halt dieses Zone-2-Training einfach zu ineffizient.
Voll. Ich dachte, da kommt noch mehr Rant. Du hast gerade so gestartet.
Nein, das, ich habe das gerade schon rausgelassen. Ich habe kurz überlegt, aber dann habe ich gesehen auf meiner Uhr, mach mal ein bisschen, atme mal kurz durch. Okay. Stress erkannt.
Bist aus der Zone 2 raus. Deswegen die Frage jetzt.
Ich bin voll aus der Zone raus.
Was sollst du, der jetzt du zuhörst, genau machen? Deinem Herzen und deinen Mitochondrien ist es völlig egal, welche Sportart du machst, solange erstmal.
Den was?
Mitochondrien. Heute fällt es mir schwer. Denen ist das völlig egal, welche
Es ist witzig eigentlich, aber ich habe das unter Mitochondrien gelernt. Mitochondrien. Aber du sagst ja auch nicht China.
China, Mitochondrien. Ja, aber beides klingt schwierig.
Das klingt beides scheiße. Naja,
denen ist auf jeden Fall egal, welche Sportart du machst, solange die Intensität erstmal stimmt. Heißt Fahrradfahren, Ergometer. Du kannst auf dem Fahrrad fahren, auf dem Fahrrad den Puls extrem präzise steuern. Wenn es einfach zu anstrengend wird, dann trittst du ein bisschen leichter und es ist halt gelenkeschonend. Wenn du laufen gehst oder Powerwalken machst, dann ist das manchmal ein bisschen schwierig. Viele müssen am Anfang ein bisschen joggen, dann gehen, damit sie nicht in Zone 2 kommen. Aber es ist auch völlig okay. Und wenn Laufen zu intensiv ist, dann geht auch ganz so zügiges Walken, also zum Beispiel auf dem Laufband mit Steigung oder halt einfach einen Strücker Berg rauf.
Oder Rucken.
Oder Rucken.
Rucken. Gute Idee. Dann sieht das auch nicht so albern aus, ja, wenn du versuchst, krampfhaft schnell zu gehen.
Ja.
Für all die nicht sondern wissen, du gehst halt ein bisschen ist, langsamer.
Spazieren gehen mit einem schweren Rucksack am Rücken.
Genau. Kommt so ein bisschen wieder aus dem Militärbereich. Ne? Also ne, wenn du als Einsatzkraft halt da unterwegs bist, hast du meistens Gear dabei und das halt oftmals in einem Rucksack und der wiegt halt was. Und wenn du da so 20 Kilo hinten wie so einen kleinen Panda am Rücken schnallst, dann ist das halt schon mal deutlich anstrengender und dann kannst du halt dementsprechend nicht so schnell gehen. Ja. Und dadurch schießt dein Puls natürlich auch früher in die Höhe und dann sieht das halt so aus, als würdest du einfach mit dem Rucksack ein bisschen zügiger spazieren gehen, dann sieht nicht ganz so albern aus. Ich wette, nach 20 bis 30 Minuten dich da aber in den Zonen so ein bisschen befinden, bist du trotzdem am Ölen wie sonst was. Also da keine Sorge, der Trainingseffekt ist da. Es ist wirklich ein hocheffizientes Training, dieses Run. Sollte man nicht unterschätzen. Aber auch hier Schwimmen und Ruderergometer und sowas geht halt auch ganz gut, ne?
Halt.
Es ist halt technisch im Zweifel ein bisschen anspruchsvoller, beziehungsweise ein bisschen tricky beim Schwimmen, den Puls konstant im Blick zu halten. Aber das gibt, da gibt es bestimmt auch Lösungen, aber da bin ich nicht so im Thema.
Und du brauchst halt einfach Zeit. Also Zone 2 ist halt hier jetzt nicht so ein 15-Minuten-Quickie. Du brauchst halt 45 bis 90 Minuten pro Einheit. Erst ab 30 bis 40 Minuten fangen halt die Zellen im Körper an, so richtig zu arbeiten. Die kleinen Kraftwerke, genau. Ich dachte, ich kann das sofort gut umfahren jetzt hier. Rein theoretisch wird empfohlen, irgendwie das ein- bis zweimal pro Woche zu machen. Das ist so der perfekte Sweet Spot, um eine solide Basis aufzubauen, ohne dass das Krafttraining leidet. Aber wie Jan gesagt hat, wenn du halt nur zwei Einheiten pro Woche hast, dann machst du halt nicht zwei Einheiten pro Woche Zone 2. Wenn du jetzt aber 7 Einheiten oder 6 hast, dann kannst du 1 bis 2 die Woche schon mal machen. Das ist kein Problem. Hier auch wieder so die Pareto 80-20-Prinzip. Wenn du viel Ausdauer machst, dann sollten 80% deines wöchentlichen Cardios in Zone 2 stattfinden, 20% dann in Zone 4 bis 5. Im besten Fall machst du aber lieber einfach 80% Krafttraining, 20% dann so ein bisschen Cardio.
Ja. Auch hier wieder, natürlich und wie immer, Sternchen kommt drauf an, für was du trainierst, bla 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 bla. Wenn es jetzt um allgemeine Fitness und Gesundheit geht, 80-20 it is. Ne? Wenn du jetzt aber zu viel Ausdauertraining in der falschen Zone machst, kann das möglicherweise ein Grund sein, warum du nicht vom Fleck kommst. Kann aber auch einfach sein, dass du einfach unkontrolliert danach am Kühlschrank binscht.
Ja.
Dementsprechend, wenn du endlich dieses verkackte, lästige Körperfett loswerden willst, komm doch gerne am 7.9. zu uns in unser Ernährungscoaching, die Fitness Body Challenge. Da schauen wir dann uns gemeinsam dementsprechend nicht nur deine Ernährung, sondern auch dein Training an, wenn du das möchtest. Und dann gucken wir, dass wir das alles so für dich und mit dir einstellen und besprechen, dass wir es so anpassen, dass du endlich den Körper und die Leistungsfähigkeit bekommst, die du dir gerne wünschst. Und wenn das nicht sexy genug ist, weiß ich auch nicht.
Und falls du vorher noch ein paar Fragen hast zu dem Ernährungscoaching, ob das jetzt genau zu dir passt, dann schreib uns einfach bei Instagram fitnessbodychallenge oder eine Mail, mail@fitnessbodychallenge.de und dann telefonieren wir einfach mal kurz und dann quatschen wir und dann schauen wir uns deinen Fall einfach mal kurz an und dann kann ich dir genau erzählen, was wir machen, wie wir es machen und warum es bestimmt super zu dir passt.
Genau, denn ich klicke jetzt gerade mal auf die FAQ-Leiste hier bei uns auf die Website. Da ist die Frage: Ist das auch was für mich? Dann ist die Antwort, wenn du was essen musst, dann ist die Fitness Body Challenge was für dich.
Guck mal. Und mit diesem schönen Abschluss. Sagen,
mach das doch einfach mal. Wir simplifizieren das gerne und dummen das so weit runter, dass das ganz einfach, easy, nachhaltig machbar ist. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
Bis nächste Woche.
Tschüss. Ciao.